Herzlich willkommen bei What I Do Inspires You, der Leadership Talk, wo inspirierende Menschen ihre Begeisterung und Leidenschaft für das Thema Führung mit euch teilen. Habt ihr schon mal etwas von positiver Psychologie gehört? Ja, ihr wisst also, um was es sich bei positiver Psychologie handelt? Dann seid ihr hier genau richtig, denn ich werde in dieser Folge von What I Do Inspires You mit meiner Gesprächspartnerin Dr. Judith Mangelsdorf eintauchen in die Wissenschaft der positiven Psychologie. Wir sprechen insbesondere darüber, welche große Bedeutung die positive Psychologie für eine gute und zeitgemäße Führung hat. Nein, ihr habt noch nichts darüber gehört? Auch dann seid ihr hier genau richtig, denn ich lade euch ein, dass ihr euch von Judiths Faszination und Leidenschaft für die positive Psychologie anstecken lasst und ihr nach dem Hören dieser Podcast-Folge versteht, was sich genau hinter dem Begriff positive Psychologie verbirgt. Dr. Judith Mangelsdorf leitet die Deutsche Gesellschaft für positive Psychologie. Sie ist Diplompsychologin und studierte angewandte positive Psychologie an der University of Pennsylvania bei Professor Dr. Martin Seligman. Sie ist Ausbildungsleiterin, Lehrcoach und Supervisorin und forscht zum Thema des posttraumatischen Wachstums. Somit ist Judith für mich die Expertin schlechthin, wenn es um das Thema positive Psychologie geht. Ihre Philosophie ist es, Flügel wachsen zu lassen. Und deshalb beschäftigt sie sich rund um ihr Leidenschaftsthema positive Psychologie unter anderem mit den folgenden Fragestellungen. Was befähigt Menschen dazu, über sich hinauszuwachsen und ihr volles Potenzial zu entfalten? Welche Stärken bringen Menschen mit und wie können sie diese für ein gutes, gelingendes Leben nutzen? Freut euch auf ein sehr inspirierendes, informatives und sehr positives Gespräch, in dem ihr den Menschen Dr. Judith Mangelsdorf näher kennenlernen werdet. Lasst euch inspirieren von Judiths Visionen und ihrem großen Wissen, vor allem aber von ihrer Leidenschaft für das Thema positive Psychologie und ihrem Wunsch, die Welt ein bisschen besser zu machen und sich die Menschen mehr aufeinander zu bewegen. Lernt die wichtigsten Bestandteile der positiven Psychologie kennen und welche Bedeutung diese Elemente für die Führung haben, wo die Menschen im Mittelpunkt stehen. In und an einer Krise wachsen und sogar noch gestärkt aus ihr hervorgehen. Wie und ob das geht und was es dazu braucht, auch darüber werden wir sprechen. Bei What I Do Inspires You bekommt ihr praxisnahe Tipps und Tricks. Lernt diese sofort Schritt für Schritt als Führungskraft umzusetzen und so mit Freude und Begeisterung ein moderner Leader zu werden. Hört also rein, genießt die wertvollen Impulse, erfahrt, was gute Führung ausmacht und wie großartig es sich anfühlt, diese zu leben. Lasst euch inspirieren und euch ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Liebe Judith, es ist mir eine große Freude, dich heute beim Podcast What I Do Inspires You begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen.
Herzlichen Dank für die Einladung, Karin.
Aktuell bist du mit deiner Expertise im Bereich positive Psychologie sehr gefragt. Ganz viele Menschen fragen sich, wie uns denn dieser Ansatz nicht nur helfen kann, in der Krise zu bestehen, sondern wie wir gegebenenfalls sogar gestärkt aus ihr hervorgehen können und daran wachsen können. In unserem heutigen Gespräch werden wir zwar auch später auf das Thema Krise zu sprechen kommen, aber der Fokus liegt auf Leadership und wie wichtig die positive Psychologie für eine gute Führung ist. Auf der Website der Deutschen Gesellschaft für positive Psychologie finde ich zu deiner Philosophie Flügel wachsen lassen den folgenden Satz von dir. Was befähigt Menschen dazu, über sich hinauszuwachsen und ihr volles Potenzial zu entfalten? Diese Frage steht im Zentrum meiner Arbeit im Bereich der positiven Psychologie. Die positive Psychologie ist für mich mehr als ein faszinierendes Wissensfeld. Sie ist vor allem eine Haltung gegenüber dem eigenen Sein, anderen Menschen und der Gesellschaft, in der wir leben. Also das macht mich und ganz sicher auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer schon sehr neugierig darauf, wer denn der Mensch Judith Mangelsdorf ist. Wir sind aber auch alle sehr gespannt darauf, was sich denn hinter dieser Begrifflichkeit positive Psychologie verbirgt und vor allem darauf, warum gerade die positive Psychologie so wichtig für eine gute und moderne Führung ist. Judith, lass uns mal starten mit einer Frage, die ich immer zu Beginn eines Gesprächs in meinem Podcast stelle. Was war denn dein schönstes Erlebnis in der letzten Woche und wo hast du Glück empfunden?
Schöne Frage. Ich habe in der letzten Woche ein Announcement bekommen, das heißt eine Einladung dazu, mich auf eine sehr renommierte Position zu bewerben. Und Teil davon war oder Teil dieses Bewerbungsprozesses war oder ist, dass ich quasi von ganz vielen der so sehr bekannten oder mir auch bekannten so Forscher der positiven Psychologie Empfehlungsschreiben brauchte und schickte also letzte Woche an ganz viele solcher Namen wie Martin Seligman und Barbara Fredrickson und viele andere sehr bekannte Leute, mit denen ich in der Vergangenheit zusammengearbeitet hatte, so E-Mails mit der Frage, würdet ihr für mich einstehen? Und was mich wirklich glücklich gemacht hat, also wirklich auch berührt hat, war, dass ich innerhalb von 24 Stunden von allen so sofortige E-Mail bekommen hatte mit niemand wäre dafür besser als du und selbstverständlich tue ich, was ich kann, um dir da zur Seite zu stehen. Und das war ein total schöner Moment und eine total schöne Erfahrung von, wie wunderbar es ist, Menschen zu haben, so weltweit in einem Netzwerk, die sagen, wir sind füreinander da. Und das hat mich sehr glücklich gemacht.
Ja, also das kann ich sehr gut nachempfinden. Und es ist ja auch wertschätzend, also du hast ja gerade die Reaktionszeit auch angesprochen, dass das dann auch so schnell zurückkam, vom Inhalt mal ganz abgesehen. Ja, wunderbar. Damit ich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch ein bisschen besser kennenlernen und verstehen, wer denn der Mensch Judith Mangelsdorf ist, habe ich die drei folgenden Fragen an dich, Judith. Wer bist du? Was ist dir wirklich wichtig? Und wofür stehst du denn jeden Tag auf?
Gute Fragen. Wer bin ich? Ich würde sagen, ich bin ein sehr in die Zukunft gewandter Enthusiast mit einer großen Leidenschaft dafür, das Leben anderer Menschen besser zu machen und einer ganz starken inneren Überzeugung davon, dass wenn wir alle gemeinsam versuchen, diese Welt ein Stück weit zu einem besseren Ort zu machen, uns das als gemeinsames Unterfangen gelingen kann. Das heißt, ich glaube, ich bin so eine Mischung zwischen jemandem, der sehr visionär ist, jemandem, dem sehr, sehr viel daran liegt, das Wissen an andere weiterzugeben und der das Ganze verbindet mit der Hoffnung auf eine bessere Welt.
Sehr schön. Und was ist dir wirklich wichtig, Judith?
Wirklich wichtig ist mir, dass wir, ich glaube, zwei Dinge. Das eine ist so hinter dieser großen Vision, dass wir Menschen dazu befähigen, sich einander zuzuwenden. Das heißt, ich glaube, wir erleben gerade alle, auch im Zuge der Pandemie, dass Menschen zum Teil dichter zusammenwachsen, aber dass auch eine größere Kluft entsteht zwischen Arm und Reich, zwischen Privilegierten und weniger Privilegierten, auch zwischen Ländern, die industrialisiert sind, und den ärmsten Ländern dieser Welt. Und wirklich wichtig ist mir die Idee, dass wir uns alle dafür einsetzen, dass es eine Bewegung aufeinander zugeben kann in der Zukunft. Und ich würde auch noch sagen, so einer meiner höchsten Werte, das spricht ja auch zu mir aus dem Wort wichtig, ist dieses Thema alles darf sein. Also eine Haltung, die Menschen ermöglicht, mit allem da zu sein, was sie ausmacht. Egal ob Stärken oder Schwächen, egal ob Fehlern oder dem Besten, was sie ausmacht, sondern ein wirklich echtes Ja zum Menschen als Ganzen. Und das ist mir wirklich wichtig.
Das beantwortet ja auch so ein bisschen die letzte Frage, wofür du jeden Tag aufstehst. Ne? Wenn du dann sagst, okay, das Leben anderer besser machen oder auch, dass es dir wirklich wichtig ist, dass sich die Menschen zueinander bewegen. Ist es das, was dich auch dann so antreibt, wo du sagst, dafür stehe ich jeden Morgen auf?
Ich würde sagen, es ist ein Teil davon. Also ich glaube, es gibt so zwei Dinge, die ich antworten würde. Das eine ist, ich habe einen ganz wunderbaren 5-jährigen Sohn, der unter anderem morgens immer schon an der Schlafzimmertür steht, so mit einem strahlenden Lächeln und in jedem Fall Teil von dem ist, was mich morgens früh auch als jemand, der eher eine Eule ist, auch schon früh aus dem Bett treibt. Und das andere ist, ich denke, mein ganzes Leben ist ein Stück weit auch geprägt von der Idee, andere zu führen. Und führen quasi nicht so unbedingt vielleicht im Sinne von Führungskraft, also ja, das auch, aber eigentlich im Sinne von Pionierarbeit zu leisten dafür, dass sich diese großen, auch wissenschaftlichen Ideen der positiven Psychologie weiter verbreiten können und mehr Menschen erreichen. Und ich glaube, dieses Thema, ich würde es mit dem Englischen to lead übersetzen, also tatsächlich so ein Stück weit auch so eine Bewegung anzuführen und damit so Wegbereiterin zu sein, dafür stehe ich auch.
Wobei das ja, ja, danke für deine Antwort, Judith, aber gerade wenn du sagst, dieses Englische to lead, ja, so wie du es auch eben erklärt hast, das sind ja schon auch Komponenten und auf die kommen wir später auch nochmal im Kontext von Führung und Eigenschaften von der Führungskraft darauf zu sprechen, die durchaus auch dann in der Führung eine Bedeutung haben. Also gerade auch dieses visionäre Denken, auch mal sozusagen eine Vorreiterrolle einzunehmen, dass sich Dinge verbreiten. Meiner Meinung nach auch ganz wichtige Eigenschaften auch von der Führungskraft, ja. Und da gibt, glaube ich, auch wirklich der englische Begriff to lead so ein bisschen mehr her als dieser deutsche Begriff von führen, ja.
Zumal, ich glaube, was für mich so ein Unterschied ist zwischen diesen beiden Begrifflichkeiten, ist tatsächlich auch das eine führen, das ist das, was du auch meintest, ne, mit dem quasi von vorne oder dem Visionären. Tatsächlich, glaube ich, schließt es für mich auch das englische to lead noch viel mehr die Idee ein, auch andere Menschen zu befähigen oder zu tatsächlich zu Empowerment. Also die Idee davon, zum einen geht es darum, klar, manchmal vorne wegzuschreiten, aber an vielen Stellen geht es auch darum, andere zu befähigen, das Gleiche zu tun. Und ich glaube, gerade in dieser Mischung daraus liegt für mich so das englische to lead oder der Grund, weswegen ich aufstehe.
Lass uns diese Begrifflichkeit des Befähigens gerade mal aufgreifen, weil zumindest aus meiner Sicht hast du ja zurzeit da auch einen richtigen Traumjob, weil du mit dem Ansatz der positiven Psychologie auch Menschen befähigst oder dabei auch unterstützt, über sich hinauszuwachsen und ihr volles Potenzial zu entfalten. Und das ist für mich auch eine gute Überleitung zu dieser Begrifflichkeit der positiven Psychologie. Judith, was verbirgt sich dahinter? Also wie kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal so ein bisschen eintauchen lassen in diese positive Psychologie und erklären, was es damit auf sich hat?
Mhm. Psychologie, das muss man vielleicht wissen, so für den größeren Zusammenhang, ist eigentlich eine Wissenschaft, die aus einem Defizitdenken heraus entstanden ist. Das heißt also tatsächlich, ganz viel der frühen psychologischen Forschung beruht auf der Frage, wie man Menschen, die damals aus dem Krieg zurückgekehrt ist, wieder in eine Form von Arbeitsfähigkeit bringen könnte. Das heißt, es hat zu einem sehr großen quasi Dominanzfeld geführt, der klinischen Psychologie, die quasi im Vordergrund die Frage hatte, wie können wir das, was vielleicht falsch läuft oder schief läuft oder das Defizit oder auch die psychologische Krankheit aufheben, bekämpfen und die Menschen quasi wieder so ein Stück weit psychisch gesunden lassen. Das war ein unglaublich wichtiger Teil der Psychologie und hatte aber zu einer gewissen Schieflage geführt. Das heißt, man wusste unendlich viel um die Jahrtausendwende, um die Frage dessen, wie man Depressionen begleiten kann, wie man Menschen nach Traumatisierung helfen kann. Selbst Unternehmensentwicklung hatte viel von diesem Ansatz Find the Pain Points, also finde raus, was die Probleme sind und dann kümmern wir uns um eure Probleme. Und Martin Seligman, als einer der wissenschaftlichen Gründerväter der positiven Psychologie, hat damals, so ungefähr um die Jahrtausendwende 1998, gesagt, wir haben den Menschen als gesunden Menschen vollkommen vergessen. Wir haben diese Frage quasi im wissenschaftlichen Sinne vollkommen außer Acht gelassen, was macht ein wirklich erfülltes Leben aus? Was hilft Menschen, ihre Stärken zu erkennen und zu nutzen? Wie können wir eigentlich wirklich erfüllte Beziehungen führen und wie können wir ein Leben führen, was uns zu Lebzeiten so viel Sinn erleben schenkt, dass wenn wir irgendwann im Sterbebett liegen und zurückschauen, das Gefühl haben, das, was wir gelebt haben, war gut. Und das war gerade aus wissenschaftlicher Sicht halt wirklich ein weißes Blatt Papier, wenn man so möchte. Das heißt also etwas, worum wir so wenig wussten im Verhältnis, dass es sowas brauchte wie eine vollkommen neue wissenschaftliche Ausrichtung, die neben all dem, was wir schon wussten, zusätzlich die Frage danach stellt, was ist das Gute am Menschen? Wie können wir das Gute am Menschen weiter fördern? Wie können wir sowohl Individuen unterstützen, aber auch Organisationen, Unternehmen und ganze Gesellschaften darin, mehr Menschen zu erlauben, ein wirklich erfülltes Leben zu führen. Und es gibt eine sehr kurze Definition der positiven Psychologie, die sehr hilfreich ist, von Snyder und Lopez, die nämlich mal gesagt haben, positive Psychologie ist die wissenschaftliche Erforschung dessen, was das Leben lebenswert macht. Natürlich ist inzwischen viel mehr darum entstanden. Das heißt, inzwischen gibt es viele Anwender, egal ob wir über sowas wie Leadership sprechen oder Unternehmensentwicklung, Coaching, Therapie, pädagogische Arbeit, die diese Grundsätze in ihre Arbeit integriert haben, um zu schauen, wie können wir damit Menschen helfen, ein besseres Leben zu führen.
Ja, ich habe es ja eben schon mal gesagt, als ich auf dieses Thema Traumjob zu sprechen kam. Also Menschen dabei helfen, ein besseres Leben zu führen. Das ist ja nicht nur im Prinzip dein Auftrag, und du hast es schon auch so ein bisschen erwähnt bei den Dingen, die dir wichtig sind ganz am Anfang, sondern es ist ja auch der wesentliche Inhalt der Deutschen Gesellschaft für positive Psychologie, von der du ja auch Mitgründerin bist. Was passiert dort so, Judith, und was macht diese Deutsche Gesellschaft für positive Psychologie dann?
Mhm. Wir haben im Prinzip zwei große Schwerpunkte. Also unsere Grundidee ist, dass wir die Brücke schlagen zwischen, wenn man so möchte, dem Elfenbeinturm der Wissenschaft und der ganz konkreten Anwendung und der Frage dessen, wie kann ich dieses Wissen integrieren in mein Arbeitsfeld. Das heißt, zum einen betreiben wir wissenschaftliche Forschung und sind verbunden mit vielen Forschungseinrichtungen. Und zum anderen, und das ist unser Hauptschwerpunkt nach außen, bilden wir Menschen aus, meistens Experten ihres Faches, die die positive Psychologie zum Beispiel integrieren wollen in ihre Unternehmen, in ihre Coachingpraxen, in ihre Therapiepraxen. Das heißt, dieses Wissen anhand sowohl der wissenschaftlichen Hintergründe, aber auch ganz konkreter Interventionen lernen wollen dafür, um es als Experten an andere weiterzugeben oder eben konkret zu nutzen. Und das sind quasi so die zwei Hauptschwerpunkte. Und daneben ist so ein quasi so unten drunter liegendes Feld, was wir immer versuchen mit in den Blick zu nehmen, auch die Frage, wie können wir mehr gesellschaftliche Verantwortung übernehmen? Das heißt, wie können wir zum Beispiel auch Projekte fördern, die positive Psychologie dahin versprechen zu tragen, wo sie am meisten gebraucht wird? Wir arbeiten viel zum Beispiel auch so im Thema von Flüchtlingshilfen, um so ein Stückchen dazu beizutragen, diese Welt ein bisschen besser zu machen. Das sind quasi eigentlich so diese drei großen Themen, um die wir uns kümmern.
Das passt ja auch zu dem, was ihr immer mal wieder auch als Zitat gerne bemüht, und zwar das von Mahatma Gandhi: Lass uns der Unterschied sein, den wir in der Welt sehen wollen. Ne? Das habt ihr quasi für euch auch so ein bisschen dann als Auftrag dann auch mitgenommen. Lass uns zurückkommen auf diese Begrifflichkeit der positiven Psychologie, der Inhalte und das in den Kontext von dem Thema Leadership stellen. Jetzt habe ich es mir ja mit meinem Podcast zur Aufgabe gemacht, für das Thema gute Führung einzustehen und durch meine inspirierenden Gesprächspartner auch immer dafür zu sorgen, dass neue Impulse gesetzt werden, dass meine Zuhörerinnen und Zuhörer dann auch immer mehr verstehen, was sind denn so die Bestandteile von guter Führung und auch Hilfestellungen bekommen, wie sie denn sozusagen auch im Alltag als Führungskraft in dieses gute Führung anwenden können. Was macht denn für dich gute Führung aus und was braucht's dazu, Judith?
Ich würde sagen, gute Führung ist Führung, die den Mitarbeiter in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stellt. Und das durchaus aus einer menschlichen Perspektive, aber durchaus auch aus einer unternehmerischen. Das heißt, lange Zeit haben wir eine innere Doktrin verfolgt, die so hieß, Unternehmen kaufen quasi mit dem Arbeitsvertrag die Lebenszeit ihrer Mitarbeiter, die sie dann für Unternehmenszwecke nutzen können. Das ist ja quasi ein bisschen harte Formulierung davon, aber eigentlich ist es genau das Selbstverständnis, was es ganz lange gab. Positive Leadership oder diese Idee von positiver Psychologie in Unternehmen würde eine andere Idee vorschlagen. Nämlich, was wäre, wenn wir Unternehmen verstehen würden oder die Hauptaufgabe von Unternehmen darin, einen Arbeitsplatz für Mitarbeiter zu schaffen, der quasi dem Mitarbeiter am allerbesten dient? Es klingt erstmal so, als wäre das ein harter Bruch mit der Idee, dass ja Unternehmen vor allem wirtschaftlich sein müssen. Aber in Wirklichkeit hat die Forschung der positiven Psychologie im Bereich von Organisationen, auch bekannt als Positive Organizational Scholarship, genau das gezeigt. Nämlich, dass wenn wir Arbeitsplätze schaffen, die zu den Stärken der Mitarbeiter passen, wenn wir die Mitarbeiter auch in ihren psychologischen Domains, wenn man so möchte, gut genug kennen, das heißt wissen, wofür stehen die denn jeden Morgen auf? Und was motiviert die wirklich? Und was sind deren individuelle Stärken? Und quasi versuchen, den Arbeitsplatz so optimal an deren Bedürfnisse und auch an deren Potenziale anzuschließen, dann ist das eine Win-Win-Win-Situation, weil das, was passiert ist, dass die Mitarbeiter mehr brennen für ihren Arbeitsplatz und da quasi auch sowohl gesund als auch glücklich sind und gleichzeitig auch dem Unternehmen deutlich quasi mehr zuspielen können und engagierter sind, was sich wiederum auch für die Unternehmen sehr positiv auszahlt. Das heißt, eigentlich ist Positive Leadership ein Aufruf, ein Stück weit andere Perspektive auf die Frage der Verantwortung von Unternehmen einzunehmen und an Führungskräfte vor allem die Frage, wie können sie die Potenziale ihrer Mitarbeiter entdecken, fördern und nutzen.
Und gerade bei dem Thema, wie kann ich die Potenziale meiner Mitarbeiter besser fördern und nutzen, helfen ja auch dann die Ansätze der positiven Psychologie. Also du hast es eben schon kurz angedeutet, welche Bedeutung hat denn dann die positive Psychologie in die Führung und oder bei der Führung? Und was sind denn so die wichtigsten Elemente, wo du sagst, das sind Bestandteile der positiven Psychologie, die kann man aber auch 1:1 auf das Thema Leadership übertragen.
Also das berühmteste Beispiel dafür ist mit Sicherheit das Permakonstrukt. Das heißt, verschiedene Forscher der positiven Psychologie haben die Frage versucht zu beantworten, was macht denn nun dieses glückliche und erfüllte Leben wirklich aus? Beziehungsweise was muss ich eigentlich in meinem Leben haben, um diesem Zustand von Flourishing zu entsprechen? Also dem von Potenzialentfaltung, wenn man so möchte. Und es gibt verschiedene Antworten. Eine sehr bekannte kommt von Marty Seligman, einem der Gründerväter, der gesagt hat, das erfüllte Leben fußt eigentlich auf 5 Säulen. Und die kann man mit dem Akronym PERMA überschreiben. Das heißt P für positive Emotionen, E für Engagement, R für Relationships, also Beziehungen, M für Meaning oder Sinn und A für Accomplishment, also sowas wie Selbstwirksamkeit oder Leistung. Und er sagt quasi, wenn wir im Leben in einer Situation sind, in der wir regelmäßig positive Emotionen erleben, bedeutende und tiefe Beziehungen pflegen können, in der wir für etwas brennen, unsere Stärken kennen und sie einsetzen, in der wir wissen, wofür wir morgens aufstehen und das auch jeden Tag leben und in der wir tatsächlich uns selber Ziele setzen, die selbstwirksam verfolgen und auch erreichen können, dann sind wir eigentlich in diesem optimalen menschlichen Zustand. Wenn man das aufs Thema Führung bezieht, dann gibt es zum Beispiel von Dr. Markus Ebner ein tolles Konzept, das heißt Permalead. Das ist nämlich genau die Idee, dass eigentlich die primäre Aufgabe einer Führungskraft heutzutage nicht mehr im Management bestehen sollte, sondern tatsächlich darin, diese 5 Komponenten für jedes einzelne Teammitglied zu fördern und zu helfen, das herzustellen. Das heißt, proaktiv zu versuchen, als Führungskraft sowas wie positive Emotionen im Team und auf der Arbeit zu unterstützen, Beziehungen zu unterstützen, die Stärken zu kennen der Mitarbeiter und sie zu nutzen, immer wieder darüber zu kommunizieren, was ist der Sinn dessen, was wir tun, aber auch, was ist denn eigentlich der Sinn des einzelnen Mitarbeiters und wie können wir das einbinden ins Unternehmen? Und natürlich die Frage von sinnvolle Ziele zu setzen, sie gemeinsam zu verfolgen und wenn sie erreicht sind, auch zu feiern. Und wer das als Führungskraft kann, der ist eigentlich wirklich vollständig zu Hause in dieser Frage, wie kann man positive Psychologie als Führungskraft leben?
Ich selbst habe ja das Bild für mich immer als Führungskraft vor Augen, dass ich Gärtner bin und eigentlich versuche, Umstände für meine Mitarbeiter zu schaffen und Rahmenbedingungen und meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als, sagen wir mal, Blumen ansehe und versuche dann, diese Blumen zum Blühen zu bringen, mit verschiedenen Zutaten, die es braucht. Also da ist es ja so, dass du eine Sonne hast, du hast Wasser, du brauchst auch gegebenenfalls Dünger. Und ähnlich sehe ich das eigentlich so mit diesen Permakomponenten, die du gerade beschrieben hast. Also das sind ja dann wirklich Zutaten für dieses Thema gute Führung. Jetzt hast du diese Zutaten allgemein ein bisschen beschrieben, auch in ihrer Anwendung, was Positive Leadership anbelangt. Kannst du mir vielleicht und unseren Zuhörern und Zuhörern 1-2 Beispiele vielleicht ganz konkret nennen, bezogen beispielsweise auf das Thema positive Emotionen, Stärken oder auch Sinn, wie sich das dann im täglichen Tun einer Führungskraft abspielen könnte.
Also zum Thema positiver Emotionen ist einer der beliebtesten so Kleindinge, die man tun kann. Die Frage, was ist eigentlich die erste Frage, die Sie stellen, wenn Sie in ein Team-Meeting gehen? Du hast es uns ja wunderbar gezeigt. Also das ist eine ganz andere Sache, ob ich in so einen Podcast reingehe. Und die erste Frage ist, was hat dich in der letzten Woche glücklich gemacht, als gleich mit den Formalien zu starten? Und ganz ähnlich ist es auch mit dem Team-Meeting. Das heißt, mal draufzuschauen und zu fragen, was ist die erste Frage, die ich in einem Team-Meeting stelle? Und häufig genug sind das operative Fragen, und klug wäre an der Stelle Raum zu geben für genau solche Fragen. Nämlich, was hat gut funktioniert in dieser Woche? Worauf können wir stolz sein? Was habt ihr erreicht? Oder auch, was war eigentlich als Team oder im Miteinander der letzten Woche eine Erfahrung, die euch miteinander glücklich gemacht hat? Das, also das hast du uns wunderbar vorgemacht, wäre genauso ein Beispiel.
Ja, das danke. Und das ist auch schon ein guter Tipp. Ich sage jetzt deshalb das Wort Tipp, ja, weil natürlich, glaube ich, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das auch immer wichtig ist, was kann ich mitnehmen aus so einem Podcast für mich? Auf der einen Seite natürlich bekomme ich diese inspirierenden Impulse beispielsweise jetzt von einem Gast wie dir, Judith, und ich bekomme auch so ein bisschen Hintergrundwissen und Theorie, aber dann auch immer, wie kann ich Dinge dann auch in die Praxis transferieren? Und das war für mich jetzt auch ein vermeintlich einfach umzusetzender, aber doch sehr wertvoller Tipp.
Dann habe ich noch einen zweiten Tipp. Das hat auch gesagt nach dem Thema zum Thema Stärken. Stärken-Assessments sind nicht unbedingt eine leichte Sache. Das heißt, man geht immer so davon aus, hey, das gehört ja zu jedem Bewerbungsgespräch, was sind Ihre drei größten Stärken? Und die Forschung hat gezeigt, es ist eigentlich unglaublich kompliziert. Zwei Drittel aller Menschen können ihre primären Stärken nicht korrekt benennen. Aber ein erstmal sehr leichter Einstieg in eine stärkenorientiertere Führung ist eine Intervention, die kommt von Professor Nico Rose, der nämlich mal gesagt hat, was er macht mit seinem Team oder lange auch als Führungskraft gemacht hat, ist am Anfang des Jahres die Mitarbeiter zu fragen, was sind die drei Aufgaben des vergangenen Jahres, die ihr gemacht habt, die ihr am allerliebsten loswerden möchtet. Das heißt, wenn ihr einen Wunsch frei hättet, wo ihr sagen würdet, wenn ich das nicht mehr machen müsste, dann würde mich das wirklich deutlich glücklicher machen auf Arbeit. Und was umgekehrt sind die drei Aufgaben, die Teil eures täglichen Arbeitslebens sind, von denen ihr gerne mehr machen möchtet. Und dann mit dem Team in einen Tauschprozess zu gehen und zu schauen, kann man vielleicht Aufgaben innerhalb eines Teams neu ordnen auf eine Art und Weise, dass jeder ein Stückchen mehr in diese ideale Zone sozusagen hineinrutscht von mehr dessen, wofür ich brenne und was mir leicht von der Hand geht und ich gerne tue und vielleicht weniger dessen von den Aufgaben, die mir sehr schwierig von der Hand gehen. Und tatsächlich ist das ein sehr praktischer und zutiefst stärkenorientierter Ansatz, weil was man häufig nicht weiß, ist, dass gerade die Dinge, die mir eben leicht von der Hand gehen, die mich energetisieren und die mir Freude bereiten an meinem Arbeitsplatz, immer auch Aufgaben sind, die mit meinen Stärken in Zusammenhang stehen. Während die Sachen, die mir sehr schwer von der Hand gehen, viel darüber aussagen, was vielleicht eher mein Schwächengebiet ist. Und anstatt, was man früher gemacht hätte, zu sagen, jetzt schauen wir mal, was die Schwächengebiete sind und hier hast du eine Weiterbildung, um das besser zu lernen, eher ein Lernumfeld zu schaffen, was allen ermöglicht, in ihrem Stärkengebiet zu sein. Und auch das eine kleine Intervention mit großer Wirkung. Und du hattest noch gefragt nach dem Thema Sinn und das wäre dann mein dritter Tipp sozusagen, ja, als kleine Dinge. Es gibt die kleinste Sinnintervention überhaupt, ist die Frage nach dem Wofür. Und das kann man sehr schön, also wenn man das einmal im Mitarbeitergespräch macht und diese Zeit investiert und das so ein bisschen vorher erklärt, aber tatsächlich kann man dem Sinn jedes Einzelnen, auch jedes einzelnen Mitarbeiters sehr leicht auf die Schliche kommen oder zumindest sich annähern, indem man einmal fragt, was ist eigentlich ein Ziel gewesen im Leben, das du dir selber gesetzt hast und das du mit Leidenschaft verfolgt hast? Und wenn dann jemand sagt, zum Beispiel, ich wollte unbedingt natürlich bei Ihrem Unternehmen arbeiten oder bei deinem Unternehmen arbeiten, dann die Frage zu stellen, wofür? Und dann ist vielleicht die Antwort so etwas, wie, weil mir diese Aufgaben rund um das Thema Nachhaltigkeit liegen. Und dann ist die Frage, ja, aber wofür? Und dann ist die Antwort möglicherweise, weil ich will, dass wir in der Zukunft nicht mehr Autos denken als Dinge, die die Welt verpesten, sondern als etwas, was Mensch und Umwelt helfen kann. Dann ist die Frage ja, wofür? Und vielleicht sagt der Mitarbeiter dann, deswegen, weil ich eines Tages gehen möchte mit dem Wissen darum, einen Beitrag geleistet zu haben zu einer gesünderen Welt. Und wenn Sie das wissen, das ist eine Frage oder vielleicht sind es dreimal die gleichen Fragen innerhalb eines einzelnen Mitarbeitergesprächs, dann wissen Sie, wie Sie Ihre Mitarbeiter immer wieder motivieren können. Nämlich, wie Sie klar machen bei jeder einzelnen Aufgabe, die es dann zu verteilen gibt und jedem Ziel zu verfolgen, was vielleicht auch manchmal nicht so sinnvoll erscheint, in welchem Zusammenhang es zu diesem großen Wofür steht. Und das Wofür ist quasi ein Universalmittel, nämlich auch, wenn Sie Aufgaben vergeben, wenn Sie Ziele verfolgen müssen oder auch manchmal Unternehmensziele, an die Sie vielleicht selber als Führungskraft nicht wirklich glauben, für sich selbst und für Ihre Mitarbeiter immer wieder die Frage zu beantworten nach dem Wofür. Manchmal muss man sie mehr als einmal stellen, aber wenn Sie die Antwort gefunden haben, dann haben Sie ein großes motivationales Gut, sowohl für Ihre Mitarbeiter als auch für sich selbst.
Absolut. Und vielen Dank auch für alle drei Tipps oder Interventionen. Gerade beim Thema Stärken und beim Thema Purpose und Sinn kommt mir da auch gerade was in den Kopf, was, glaube ich, in dem Kontext auch wichtig ist. Wenn man dann wirklich den Mitarbeiter in den oder die Mitarbeiterin in den Mittelpunkt stellt, das ist auch das Thema, sich Zeit nehmen für die Mitarbeiterin, den Mitarbeiter. Und das auch wirklich sehr individuell zu sehen, weil diese Stärken sind sehr individuell. Die Motivation, also der Sinn, was die Einzelne oder der Einzelne hinter seinen Tätigkeiten sieht, ist auch sehr individuell. Und dem so ein bisschen auf die Spur zu kommen, egal ob das jetzt diese Stärkenintervention ist, gemäß dem Beispiel von Professor Dr. Nico Rose oder auch der Geschichte ganz zum Schluss mit der Frage des Wofürs, setzt natürlich voraus, dass ich mich als Führungskraft auch schon sehr intensiv mit der Mitarbeiterin und mit dem Mitarbeiter dann beschäftigen muss. Und da würde ich das Muss jetzt auch ganz gerne auch so ein bisschen streichen wollen, ja, und das durch ein Möchte ersetzen. Und das macht es zumindest aus meiner Sicht, wo ich versuche, schon das auch so ein bisschen zu leben, auch natürlich ganz interessant, weil du erfährst auf einmal auch Dinge über die Mitarbeiterin oder den Mitarbeiter und den Menschen, der sich dahinter verbirgt, was unglaublich interessant und auch wertvoll ist. Also gerade bei dieser Intervention des Wofürs. Ich habe das mal erlebt in einer Übung, die sich Diade genannt hat, seinerzeit mit Bodo Jansen, wo du diese Frage wirklich ganz, ganz lange über einen Zeitraum, also es kam mir lange vor, über einen Zeitraum von 1-2 Minuten gestellt hast und dann gräbst du natürlich schon richtig tief, ja, kommst auch ab und zu mal ins Stocken und ins Nachdenken, aber das, was dann sozusagen rauskommt, das ist unendlich wertvoll.
Ja. Und tatsächlich, glaube ich, sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an, Joachim, nämlich häufig, wenn wir so sagen, es geht um Beziehungsherstellung zwischen Mitarbeitern und Führungskraft, dann gibt es genug Führungskräfte, die als Fachkräfte irgendwann aufgestiegen sind und eben keine Sozialpsychologen im Hintergrund ihres Wesens sind, sondern vielleicht ITler, denen das als eine sehr komplexe und auch schwierige Aufgabe erscheint. Und da vielleicht ein paar ermutigende Worte. Die kleinste Form von echter Beziehungsarbeit ist das Zeigen von Interesse. Und wenn all diese Komponenten, wie jetzt muss ich Sinn schaffen für meine Mitarbeitenden oder ich muss deren Stärken herausfinden, für sie erst einmal quasi zu groß erscheinen, ist, glaube ich, immer mein erster Ansatz zu sagen, die aller wichtigste Form der Beziehungsarbeit ist Interesse. Und wenn es die Frage danach ist, was ist denn bei dir am letzten Wochenende passiert? Und alleine das mitzunehmen, kann schon einen unglaublichen Unterschied machen. Und es gibt im Rahmen der positiven Psychologie von Christopher Peterson, einem der Gründungsväter, einen sehr schönen Satz, der heißt, you can reduce positive psychology to a single sentence. Also man kann die positive Psychologie auf einen Satz reduzieren. And that is, other people matter. Und der heißt, andere Menschen sind wichtig. Und das heißt, einfach diese Grundhaltung mitzunehmen von, ich zeige echtes Interesse an dem Menschen, der mein Mitarbeiter ist. Nicht an seinen Fähigkeiten, an seinen Skills und an den Zielen, die er erreicht hat, sondern wirklich an dem Menschen, der er ist. Das allein macht schon einen großen Unterschied.
Absolut. Da stimme ich dir jetzt uneingeschränkt zu. Und da ist es auch, glaube ich, ganz wichtig, welches Menschenbild man auch so in sich trägt. Also, dass man dann schon so ein humanistisches Menschenbild in sich trägt und wie man sein Gegenüber da auch so sieht. Bei dem Punkt kommt mir gerade was in Erinnerung, das möchte ich jetzt einfach noch mit unseren Zuhörern und Zuhörern teilen an der Stelle, was mir auch in der Vorbereitung unseres Gesprächs auch nochmal beim Lesen deines Buchs Positive Psychologie im Coaching relativ früh schon auf den ersten Seiten aufgefallen ist. Und zwar, das ist ein wunderschönes Zitat, gerade vor dem Hintergrund, wie sollte ich denn mein Gegenüber ansehen? Und es ist von Baha'u'llah und es nennt sich, betrachte den Menschen als ein Bergwerk reich an Edelsteinen von unschätzbarem Wert. Also das ist ein ganz, 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 ganz tolles Zitat, ja, weil dann sieht man auch, insbesondere als Führungskraft, dass im Prinzip jeder der Menschen, mit dem ich da zusammenarbeite und für die ich auch mitverantwortlich bin, reich an diesen Edelsteinen und reich an diesem Potenzial ist. Ich glaube, man muss es manchmal auch nur irgendwie versuchen, so ein bisschen zu identifizieren, ja, und dann auch zu heben.
Und genau das ist ganz schön, dass du das so rausgepickt hast, weil genau das ist, glaube ich, auch eine so der Grundbotschaften. Das heißt, nicht immer sieht man die. Ne? Klar gibt es die Menschen, die sozusagen ihre Edelsteine schon als Krone auf dem Kopf tragen und die sind leicht zu erkennen und die werden auch schneller befördert, eher eingestellt und so weiter. Aber gerade diese Haltung von, wir haben sie alle und manchmal ist es eben Teil oder häufig genug ist es Teil, sie erst einmal zu entdecken, das ist quasi eine der spannenden Aufgaben an Führung auch, genau das zu tun.
Sehr schön. Ich hatte es am Anfang unseres Gesprächs kurz erwähnt, bekommt natürlich nicht umhin, aufgrund der aktuellen Situation auch über das Thema Krise zu sprechen. Judith, wann empfindest du denn eine Situation als Krise und woran erkennst du, dass du dich jetzt in einer Krise befindest?
Also ich bin ja Krisenforscherin, insofern muss ich natürlich erstmal die korrekte Definition geben und dann kann ich mal gucken, woran erkenne ich eigentlich eine Krise bei mir. Also tatsächlich kommt der Krise von der lateinischen Ursprungswurzel, die so viel sagt wie Scheideweg. Das heißt also die Frage, dass ich eine Situation habe, die einen ungewissen Ausgang hat, die dadurch meistens auch mit sehr viel erstmal Sorge, auch Ängsten oder Zukunftsängsten verbunden ist und die sowohl in eine Verbesserung einer Situation führen kann, aber auch zu einer Verschlechterung, wenn nicht sogar eines Abbruchs. Also ich glaube, uns allen ist der Begriff Krise persönlich am vertrautesten aus dem Kontext der Beziehungskrise, nämlich den, dass auch als alteingesessenes Pärchen man so an Punkte kommt, wo man das Gefühl hat, ich weiß nicht, ob es hier weitergehen muss, ich weiß aber, es muss sich was grundsätzlich ändern zu dem, wie es jetzt gerade ist. Und ich finde, das beschreibt immer diesen Zustand von Krise eigentlich sehr gut, nämlich, dass klar ist, es geht um einen Veränderungsprozess. Wir selber erleben uns in der Krise vor allem dann, wenn der Veränderungsprozess aktuell mit quasi auch negativen Emotionen und so gefühlten Schmerzen verbunden ist. Und es ist klar, dass es eine Veränderung braucht. Das heißt also, dass es ein Voranschreiten oder Zurückgehen oder Abbrechen oder Umbrechen sozusagen braucht. Aber dass zu dem Zeitpunkt, wo wir das Erleben von Krise haben, wir eben nicht wissen, ob es nachher besser oder schlechter sein wird. Und das ist auch, wenn wir jetzt zum Beispiel so ganz akut von der Corona-Krise sprechen, die ja nun uns alle mehr oder weniger beschäftigt, dann ist es eben auch gerade so, wir sehen, es gibt eine Ausnahmesituation, es ist ein Scheideweg, es ist nicht klar, wird diese Welt sich zum Besseren oder zum Schlechteren verändern dadurch. Wir wissen aber, und schon jetzt ist es ja so, dass ganz viele Menschen auch in einen Veränderungsprozess gezwungen werden gerade, ob es jetzt ein persönlicher oder ein beruflicher ist. Aber gerade das macht eine Krise aus.
Scheideweg ist auch ein schönes Bild, finde ich, ja, weil gerade im Podcast und in meinem Podcast ist es mir auch immer wichtig, dann auch solche Bilder zu zeichnen, weil unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sehen uns ja dann auch jetzt gerade nicht. Und da ist auch schon wichtig, dass sie diese Vorstellung haben auch von diesem Scheideweg. Und du hast ja gesagt, es kann in beide Richtungen gehen, hast auch erwähnt, ja, als Krisenforscherin ist es dir auch wichtig, am Anfang diese Definition vielleicht mal auch zu geben. Eine Richtung ist aber auch, und damit hast du dich ja auch sehr intensiv beschäftigt, dass man aus so einer Krise gestärkt auch hervorgehen kann und auch sogar an ihr wachsen kann. Wie kann ich selbst auch das so ein bisschen beeinflussen? Weil ich jetzt für mich und auf mich bezogen sage natürlich, klar, das ist wünschenswert, ja, dass ich jetzt gestärkt daraus hervorgehe und dass ich auch sogar noch daran wachsen kann. Wohl aber gibt es Momente, und die gab es bei mir auch, im letzten Jahr, wo ich so ein bisschen dran gezweifelt habe, naja, bringt mich das jetzt wirklich zum Wachsen oder nicht? Mein persönliches Fazit jetzt nach diesem einen Jahr ist auf jeden Fall, also da haben ganz viele Veränderungen auch stattgefunden in verschiedenen Lebensbereichen bei mir, so dass ich jetzt schon mal das Fazit ziehen würde, ja, ich bin auf jeden Fall daran gewachsen. Vielleicht geht es aber auch nicht allen Menschen so, ja, also das ist ja dieses Bild des Scheidewegs auch nochmal. Aber wie kann ich sozusagen selbst dazu beitragen, dann wirklich vielleicht sogar gestärkt daraus hervorzugehen?
Das Erste, was vielleicht dazu wichtig ist zu nennen, ist, dass möglicherweise Wachstum gar nicht in jeder Situation der beste Weg ist. Ich sage das deswegen so vorneweg, weil auch als ich in den USA positive Psychologie studierte, mal ein Professor sagte, ja, also jetzt geht mal da raus, als es so um das Thema auch gerade Wachstum nach Krisen ging, jetzt geht mal da raus und fangt euch eine Krise ein dafür, um in den Wachstumsprozess zu gehen. Und das hat mich sehr nachdenklich gemacht, weil tatsächlich, wenn ich so fragen würde und all diejenigen da draußen, die Kinder haben, was würden wir eigentlich unseren Kindern wünschen im Zuge einer Krise? Resilienz. Das heißt also, dass sie eigentlich wenig betroffen sind, dass sie ihren Weg weitergehen können, dass sie vielleicht keine emotionale Krise erleben. Oder würden wir unseren Kindern Wachstum erleben, wünschen? Wohlwissend, und das muss man dazu sagen, dass Wachstum immer, also wenn wir so von posttraumatischem Wachstum sprechen, also Wachstum, das aus einer Krise heraus heraus resultiert, dass es dann immer darum geht, erstmal durch wirklich auch das, die Krise selbst zu gehen, also auch die emotionale Krise.
Wachstumsschmerzen, ne?
Wachstumsschmerzen, wenn man so möchte, ganz genau. Und ich kann als auch Mutter nur sagen, ich würde meinem Kind wünschen, in den meisten Situationen des Lebens resilient zu sein. Ja, vielleicht dann dadurch nicht kilometerweit gewachsen, wenn man so möchte, aber doch ein Leben zu führen, was mit weniger Leid verbunden ist. Das heißt, tatsächlich ist das Erste, also man kann unterschiedliche Formen der Reaktion auf Krisen unterscheiden. Und die erste und die, woran wir ja eigentlich immer so ein bisschen latent dran sind zu arbeiten und was man ja gar nicht mehr als Wort so benutzen darf, ist eigentlich Resilienz. Das heißt, im Idealfall wünschen wir uns, dass wir so durch so eine Krisenzeit gehen, uns schnell und leicht anpassen, das Gefühl haben, in einem Entwicklungsprozess zu sein, ja, aber eben auch nicht so durchgeschüttelt zu werden vom Leben, dass ich erstmal das Tal der Tränen durchschreiten muss, bevor der berühmte Wachstumsprozess folgt. Jetzt ist es natürlich so, dass wir uns das nicht aussuchen können und einige da draußen werden die Erfahrung gemacht gehabt haben von Resilienz und von, ja, das hat mich natürlich beeinflusst, aber es hat mir nicht die Füße weggezogen im letzten Jahr. Und wenn wir von sowas wie posttraumatischem Wachstum, was so der Fachbegriff dafür ist, sprechen, dann meinen wir eigentlich, dass eine Erfahrung, wie zum Beispiel die der Krise, durch die wir alle gerade gehen, so fundamental mein Weltbild zerstört, mich als Person in Frage gestellt, mein Leben auf den Kopf gestellt hat, dass ich das quasi vollkommen neu aufbauen muss. Also wenn wir von dieser Form von Wachstum sprechen, dann meinen wir keine Lernprozesse, sondern wir meinen eigentlich, dass sozusagen unser inneres Denken, Fühlen und Handeln der Welt gegenüber ein Erdbeben erlebt hat, was so stark ist, dass quasi meine inneren Grundüberzeugungen am Boden liegen und ich eben nicht mehr weiß, kann ich mich auf diese Welt verlassen? Wird meine Selbstständigkeit mich jemals wieder tragen? Bin ich eigentlich als Person noch, wer ich vorher war? Und dann muss ich mich mit diesen Fragen auseinandersetzen, was keine leichte und angenehme Geschichte ist, um mir quasi ein Stück weit mein inneres Gebäude wieder neu aufzubauen. Und ja, häufig ist das dann stabiler oder farbenprächtiger oder konkreter als vorher. Dann weiß ich vielleicht, ja, ich will Musiker sein, auch in Zukunft noch, obwohl ich das jetzt nicht ausleben kann als meine Berufung. Oder vielleicht weiß ich auch, nein, eigentlich habe ich jetzt begriffen, was ich im Leben wirklich tun möchte. Aber dieser Auseinandersetzungsprozess, der so in Wachstum münden kann, der immer sich so romantisch anhört, ist durchaus eine echte psychologische Herausforderung. Und um deine eigentliche Frage zu beantworten mal, bei der Frage dessen, okay, wenn ich es mir jetzt eben nicht aussuchen kann und Resilienz ist gerade nicht das, was ich erlebe, dann haben wir in der Forschung sehr lange die Frage gestellt, what makes a thriver? Das heißt also, was führt dazu, dass Menschen auch aus diesen sehr schwierigen Erfahrungen tatsächlich gestärkt hervorgehen können. Und wir haben eigentlich so drei Grundbausteine gefunden in der Forschung. Das eine ist Momente von Positivität. Und das klingt so ein bisschen paradox, wenn wir uns Krisen anschauen, aber je häufiger es uns gelingt, positive Emotionen und Momente des Glücks auch herzustellen, trotzdem, dass ich vielleicht in einer Phase von Trauer oder Angst oder Sorge bin, dann ist das ein Prozess, der eher in Wachstum mündet. Das zweite ist kein Geheimnis in der Psychologie, das ist das nach sozialen und erfüllten Beziehungen. Gibt es jemanden, zu dem ich kommen kann? Gehe ich und hole mir Hilfe? Entweder von Menschen, die mir nahestehen, oder aber auch professionelle Hilfe, um durch diesen Prozess zu gehen. Und das dritte und vielleicht wichtigste ist die Frage nach dem Sinn. Du hast vorhin so schön gesagt, jetzt, so am Ende, ein Jahr später, kann ich zurückschauen und kann sehen, was sich verändert hat und wofür es gut war, durch diese Zeit zu gehen. Und gerade dieser Prozess, den du da so schön beschrieben hast, ist quasi der der Sinnsuche. Und wenn uns das gelingt, die Antwort zu finden auf die Frage, wofür war es gut, oder für wen kann ich es vielleicht nutzen und nutzbar machen für die Zukunft, auch wenn ich es vielleicht selber nicht bin, dann ist das etwas, was sehr stark in diesen Wachstumsprozess einzahlt. Man muss aber auch sagen, dass quasi ohne professionelle Begleitung man Wachstum erst ungefähr ein Jahr, vielleicht anderthalb Jahre erwarten würde nach dem Ereignis, was mich da ereilt hat. Also das ist ein Prozess, der braucht Zeit.
Zu dem, was du ganz zum Schluss gesagt hast, Judith, mit dem Sinn, da erinnere ich mich auch gut an das, was Pater Anselm Grün in dem Interview gesagt hat, was ich mit ihm kurz vor Weihnachten geführt habe, als wir auf das Thema Krise zu sprechen kamen, wo er sagte, die Krise muss nicht immer sinnvoll sein, ja, aber man kann ihr dann auch einen Sinn geben, sozusagen, ne? Und das trifft ja in dem Fall dann auch zu. Aber auch, wenn du gerade sagst, auch dieses Posttraumatische, was dann auch so ein bisschen Zeit braucht. Gina Schöler hat im letzten Interview auch gesagt, zunächst mal ist es, glaube ich, wichtig, das einfach mal so anzunehmen und mal zu gucken, was passiert da überhaupt, ja, mit mir in dieser Krise, bevor man dann schon irgendwie ungeduldig wird und sich das sogar vornimmt, ja, gestärkt, daraus hervorzugehen oder daran zu wachsen, ja. Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, ja, dass es hier und da so ein bisschen Zeit braucht. Auf der anderen Seite aber dann jetzt nicht, sagen wir mal, durch diese Ohrfeige einer Krise dann so angenockt zu sein über einen längeren Zeitraum, dass man dann gar nicht mehr ins Handeln dann auch kommt.
Ja, das ist ein sehr kluger Gedanke von Gina dazu. Genau, tatsächlich, ich mag das auch immer gerne erklären, so eben wirklich mit dem inneren Erdbeben. Wenn wir die Krise als ein inneres Erdbeben verstehen, was so mein Haus erstmal zerstört hat, dann ist ja die spannende Frage, was tue ich? Gehe ich sofort hin und baue das Alte wieder auf, sobald es aufgehört hat zu beben? Sitze ich erstmal davor und verzweifle vielleicht auch daran und finde gar nicht die Kraft, wieder den nächsten Stein in die Hand zu nehmen? Oder nehme ich mir eben wirklich die Zeit, erstmal zu schauen, oh, mein altes Haus wurde zerstört? Was von dem alten Haus will ich eigentlich wieder haben? Was war das, was hilfreich war, was gut gehalten hat, was mir ein Zuhause geschenkt hat, ein innerliches? Und was würde ich mir vielleicht anders wünschen? Und wenn es jetzt schon zerstört ist, ist dann die Idee nicht vielleicht, mich sehr konkret zu hinterfragen, ob es noch dieses Haus ist oder ob es ein Stück weit anders gebaut werden müsste oder woanders stehen müsste. Und das ist genau dieser Prozess. Das heißt also, tatsächlich ist das zurück ins Hamsterrad zu springen. Meistens nicht das, was am meisten Entwicklung ermöglicht, sondern das sehr Konkrete, auch von oben auf das eigene Leben und Denken und Sein zu schauen und zu fragen, ist das Leben, was ich weiterführen möchte? Es gibt inzwischen weltweit eine Reihe von Studien. Die erste und eine der größten stammt aus Großbritannien, wo man Menschen gefragt hat, wollen sie eigentlich nach Corona das Leben weiterführen, was sie bis dahin hatten? So. Und in allen Studien, die ich dazu kenne, da schwanken die Werte zwischen so 75% bis 91%. Also immer der absolut größte Teil, der sagt, nein, ich möchte nicht wieder in genau das gleiche Leben zurück. Und das ist gar nicht so leicht, weil wir sind eigentlich gewohnt, wieder in unser altes Hamsterrad zu springen und zu sagen, weiter geht's. Aber gerade diese Momente der Unterbrechung zu nutzen, auch erstmal da zu sein, auch anzuerkennen, wow, mein Haus ist kaputt, das tut weh, ich habe lange dran gebaut, um dann sich die Frage zu stellen, und wohin möchte ich jetzt? Das ist tatsächlich ein zauberhafter Moment, wenn wir wissen, ihn zu nutzen und wirklich auch zu leben und auszukosten.
Ja, vielen Dank auch für dieses Bild jetzt wiederum mit dem Erdbeben und dem Haus. Du hast vorhin diese drei Elemente angeführt, die einem selbst auch so ein bisschen dabei bei unterstützen, gegebenenfalls gestärkt aus einer Krise rauszugehen. Also einmal diese Momente der Positivität, dann das Thema Beziehungen und dann auch der Sinn. Um das jetzt auch wieder das Ganze in den Kontext zu setzen von Leadership, sind das auch die Elemente, die Führungskräfte dann auch nutzen können, nutzen sollten, um ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gut durch die Krise zu führen? Oder was hast du da jetzt konkret vielleicht, um wieder auf die Begrifflichkeit der Tipps zu kommen, eventuell an Empfehlungen, auch gerade an Führungskräften, was sie jetzt da vielleicht nochmal etwas fokussierter an Verhalten an den Tag legen sollten?
Wir als Führungskräfte sind im Moment alle in einer für uns oder für die meisten von uns ungewohnten Ausnahmesituation. Das heißt, im Moment geistert ja durch alle Social-Media-Kanäle dieser wunderbare Begriff von Remote Leadership, also der Situation, dass ich nicht mehr mit meinen Mitarbeitenden in einem Raum bin. Und tatsächlich ist das für die meiste Form von Arbeit oder von täglicher sozusagen Abarbeitung von Aufgaben gar nicht entscheidend. Es ist allerdings entscheidend für zwei Säulen, wenn man so möchte, dieses großen Permakonstruktes, nämlich das Thema von positiven Emotionen und von Beziehung. All das, was sich normalerweise auf den Fluren in Büros abspielt oder in den Kaffeepausen, in den gemeinsam Mitarbeitende sitzen, um sich auszutauschen, auch privat auszutauschen oder auch so ein Stück weit des Miteinanders und des positiven Miteinanders zu leben, ist das, was quasi als allererstes wegfällt, wenn wir von Remote Leadership sprechen. Und dazu kommt die Situation, dass wir durch äußere Faktoren, wie dadurch, dass viele Menschen inzwischen entweder noch im Zustand von Sorge sind, aber sehr viele, also viel mehr Menschen inzwischen nicht mehr im Zustand von Sorge und Angst sind, sondern im Zustand von Erschöpfung und von angehenden ersten quasi auch depressiven Symptomen, ist die Herausforderung dazu, sich um positive Emotionen zu kümmern, um dem etwas entgegenzusetzen, wirklich nochmal deutlich größer. Das heißt, wir haben sowohl die Herausforderung von, die meisten Mitarbeiter sind gerade nicht auf neutral Null, sondern erleben natürlich auch die Langzeitfolgen von Lockdowns und von einer sehr immer weiter verlängerten Corona-Einschränkung. Und auf der anderen Seite haben wir die Situation des Remote Leadership. Und ja, was wir jetzt brauchen, ist Führung, die gerade in diese zwei großen sozusagen Defizite von Einsamkeit, auch Isolation vieler Menschen und von auch dem quasi immer weiter voranschreitenden Maß an negativen Emotionen etwas entgegenzusetzen weiß. Das heißt, noch wichtiger als sonst, die Frage danach, wie können wir Beziehungen schaffen, auch wenn wir nicht in einem Raum sitzen, und wie können wir positive Emotionen unterstützen, auch wenn wir uns in der Kaffeepause nicht die schönsten Erfahrungen des letzten Wochenendes erzählen können.
Und da sind ja im Prinzip die Sachen, die du im ersten Teil unseres Gesprächs erwähnt hast, Elemente der positiven Psychologie, PERMA, im Kontext von Leadership, dann auch einfach wieder anzuwenden. Das Wort einfach sagt sich jetzt aus meiner Sicht so leicht. Ja, ich erlebe es aber immer wieder, dass sich Führungskräfte doch so ein bisschen damit schwer tun. Ja, auch gerade so diese, also gerade das Thema Beziehung auch so herzustellen. Ja, und das natürlich auch noch ein bisschen gekoppelt mit diesen positiven Emotionen, wobei es aus meiner Sicht manchmal gar nicht so schwer ist. Ja, also dann, da tut es einfach mal auch vielleicht ein individueller Anruf und dieses richtige Interesse, weil sich natürlich auch Privates und Berufliches zurzeit sehr, sehr stark vermischt. Und einfach mal darauf achten, wie geht's jetzt der Mitarbeiterin, dem Mitarbeiter und was ist da vielleicht noch alles auch gegebenenfalls im privaten Umfeld. Und dieses Interesse am Menschen hilft da, glaube ich, schon sehr, sehr stark, auch gerade in dieser Remote-Situation, dann für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da zu sein.
Ja, super, super kluge Gedanken dazu, Joachim. Und ich denke halt auch, was wichtig ist dazu zu sagen, ist, dass positive Emotionen eben nicht immer Freude und Lachen sind. Positive Emotionen sind auch so etwas wie Gelassenheit. Das heißt, irgendwie zu wissen, meine Führungskraft steht hinter mir. Oder solche Momente von Stolz. Das heißt, Anerkennung darüber, dass ich sehe, was meine Leute gerade leisten, obwohl sie vielleicht nicht nur versuchen, im Homeoffice die normalen Aufgaben, den normalen Aufgaben nachzugehen, sondern nebenher noch zwei Kinder zu betreuen. Das heißt, man kann sich innerlich so ein Stück weit freimachen. Es gibt eine große Anzahl positiver Emotionen. Und gerade wenn Sie vielleicht nicht der humoristische Mann oder die sehr humoristische Frau sind, sondern es eher darum geht, den Mitarbeitenden zu vermitteln, ich stehe hinter dir, ich bin da, ich bin ansprechbar und ich interessiere mich für dich, dann ist das schon die beste Basis, sowohl für Beziehung, aber durchaus auch für positive Emotionen, die vielleicht ein bisschen leiser sind, aber genauso wichtig.
Judith, vor 2 Wochen, ja, da habe ich mir die Amtseinführung von Joe Biden angeschaut als neuer amerikanischer Präsident, und am Ende dieser sogenannten Inauguration hat die Poetin Amanda Gorman in einem für mich wirklich sehr beeindruckenden Vortrag so übersetzt das Folgende gesagt: Da ist nicht immer Licht, wenn wir nur mutig genug sind, es zu sehen, wenn wir nur mutig genug sind, es zu sein. Ja, und ich war da wirklich, also von der ganzen Amtseinführung, aber insbesondere auch vom Vortrag von Amanda Gorman, doch sehr beeindruckt. Und wo siehst du gerade Licht, Judith? Und wo warst du in den vergangenen Monaten der Krise mutig genug, dieses Licht zu sehen und vielleicht es sogar auch selbst zu sein?
Ich denke, ich sehe immer das Licht dort, wo ich Raum für Veränderung sehe. Denn jede Krise ist eigentlich eine Aufforderung des Lebens an uns, uns ein Stück weit aus dem Gewohnten herauszubegeben und etwas Neues zu probieren, einen anderen Weg zu gehen. Wenn wir so den Scheideweg nochmal vor Augen nehmen, ja, dann ist es eigentlich die Frage ans eigene Leben: Was kann ich jetzt verändern? Dafür, dass es vielleicht ein Stück weit mehr mir entspricht oder der Situation entspricht. Und ich glaube, so eine meiner spannendsten Erfahrungen dazu, ich glaube, meine allereindrücklichste Krisenerfahrung selber war im März 2020. Wir erinnern uns alle. So, da hatten wir am Samstagabend einen Level 1 Abschluss. Und die Teilnehmenden gingen also raus und sagten: Sehen wir uns denn wirklich? Das war quasi kurz bevor klar war, was heißt Lockdown, wann kommt der, wen betrifft der? Sehen wir uns denn wirklich am nächsten Mittwoch zum Level 2? Und ich sagte meinen Teilnehmenden noch im Inbrunst der Überzeugung: Ja, selbstverständlich sehen wir uns Mittwoch hier vor Ort. Und danach kam noch ein Sat.1-Team und hat noch 2 Stunden lang irgendwie Filmaufnahmen gemacht und Interview gemacht und auch schon hinterfragt, was kann die Krise mit uns tun. Und am Sonntagabend, als wir als Familie, oder Sonntagfrüh, als wir als Familie auf dem Spielplatz waren, schauten wir uns gegenseitig an. Und der Satz, den ich hörte, war: Ihr werdet Mittwoch nicht mehr vor Ort arbeiten können. Und bis dahin hatten wir noch nie digital gearbeitet. Und die erste Frage, und das war, glaube ich, wirklich so ein Moment von: Okay, ich sehe Licht, die ich mir dann stelle, ist die Frage nach: Zu welchem Veränderungsprozess fordert mich das jetzt auf? Und es war für mich sehr klar, dass es heute ist das nichts Neues mehr. Im März war das noch etwas, das wir alle mit großen Augen angeschaut haben. Diese Frage danach: Okay, wie können wir das Ganze für die Leute nach Hause bringen, was wir sonst immer am Institut vor Ort einstellen? Und so rannte ich am Sonntagmorgen vom Spielplatz zurück nach Hause, hatte bereits das Büro am Telefon und sämtliche meiner Mitarbeiter, die sagten: Okay, wir sind also Mittwoch digital. Und wir haben noch am Sonntagabend, also alle haben quasi das Wochenende abgebrochen, um Sonntagabend gemeinsam auszuprobieren: Zoom, wie geht das? So, also das kann man sich heute nicht mehr vorstellen, aber tatsächlich irgendwie davor sitzend und zu sagen: Ja, wenn ich hier drücke, kann ich dich dann noch sehen. Und das war für mich eine ganz, ganz starke Erfahrung von dem, was dieses innere Verständnis von: Eine Krise ist nicht dafür da, um uns kaputt zu machen oder um uns zu zeigen, dass wir nicht gut genug sind oder nicht groß genug sind, sondern eine Krise ist immer eine Aufforderung an Veränderung. Und wenn wir diese Veränderung sehen und umarmen und angehen können und dann vielleicht noch dieses große Glück haben, Menschen an unserer Seite zu haben, die bereit sind, den Prozess mit uns zu gehen. Gerade wenn wir vielleicht als Führungskräfte, wenn man so möchte, vorne weggehen müssen, dann ist das was wirklich in einen großartigen Veränderungsprozess führen kann. Und das war genau unsere Erfahrung. Wir waren quasi 3 Tage, nachdem wir gesagt hatten, wir werden immer vor Ort arbeiten, zu 100% digital. Und haben dadurch quasi auch im ganzen Jahr 2020 keinen einzigen Teilnehmer verloren und auch keinen einzigen Ausbildungstag, was für mich gezeigt hat, wie viel Potenzial in Krise auch steckt. Und insofern ist das Licht, was ich immer sehe, eine ganz tiefe innere Überzeugung davon, dass wenn wir bereit sind, uns zu verändern, jede Krise uns auch begleiten kann, ein Stück weit größer zu werden.
Sehr schön. Das ist ja fast schon als Schlusswort ziemlich gut geeignet. Liebe Judith, die Zeit ist wirklich so schnell verflogen und ich könnte unser Gespräch auch noch stundenlang weiterführen. Am Ende dieser wirklich mit dir großartigen Unterhaltung möchte ich dich noch bitten, dass du mir drei folgende Fragen beantwortest. Die erste Frage ist, was möchtest du unseren Hörerinnen und Hörern von What I Do Inspires You konkret mit auf den Weg geben, um Führung besser und attraktiver zu machen?
Ich denke, wie immer geht ja Veränderung von mir aus oder in dem Fall von Ihnen. Das heißt, bevor Sie sich auf den Weg machen dazu, die Frage danach zu stellen, wie können Sie Ihre Mitarbeiter stärken oder wie können Sie deren Potenzial eigentlich fördern, die Frage erstmal danach zu stellen, was sind eigentlich Ihre größten Stärken? Was ist eigentlich der Veränderungsprozess am Arbeitsplatz, den Sie bräuchten, um Ihr Potenzial wirklich zu leben? Und mit dem eigenen Beispiel voranzugehen. Weil wir ganz häufig den Fehler als Führungskräfte machen, dass wir die Idee haben, wir müssten etwas nach außen quasi strukturell verändern oder mit unseren Mitarbeitern machen, was wir aber selber in Bezug auf uns als Personen gar nicht leben. Und wir lernen als, das wissen wir als Psychologen, wir lernen viel mehr am Modell als an allem anderen. Das heißt also, selbst erst einmal auf diese Entdeckungsreise mit sich selbst zu gehen, auch auf die Frage danach, was brauche ich eigentlich jetzt zum Beispiel in der Krise, als den ersten Schritt hin zu einem Veränderungsprozess, der mit mir beginnt und dann zu anderen gehen.
Vielen Dank. Jetzt vielleicht ein kleines Plädoyer nochmal zur Anwendung der positiven Psychologie in der Führung. Warum sollte jede Führungskraft sich denn mit der positiven Psychologie beschäftigen, Judith? Und welche Elemente dieser Wissenschaft sollten Sie denn insbesondere in der Führung anwenden?
Jede Führungskraft. Das ist ein großes Wort. Ich würde sagen, es gibt da draußen Menschen, die von sich aus quasi grundgepolt sind dazu, immer das Beste in anderen zu sehen. Immer zu sehen, da gibt es Edelsteine, auch wenn ich sie noch nicht sehe. Und dass meine Hauptaufgabe ist, diese Menschen zu begleiten. Und dann gibt es den Rest von uns. Und ich würde sagen, das Erste, worum es geht, ist die Haltung zur der Frage von dem, wer ist mein Mitarbeiter und was braucht der eigentlich, zu verändern hin zu ein, es gibt nichts Wichtigeres, als zu verstehen, wer der Mitarbeiter ist und was er braucht dafür, um seine Arbeit gut zu tun. Und wenn Ihnen das schon total eigen ist, dann brauchen Sie vielleicht gar kein Positive Leadership und viele abstrakte Tools, um das zu tun, weil einfach Ihr So-Sein schon genau die Aufgabe erfüllt. Für viele Menschen von uns ist es aber so, dass es eine bewusste Auseinandersetzung damit braucht, zu sagen, positive Emotionen sind nichts, was einfach passiert, sondern etwas, was ich etablieren muss als Führungskraft dafür, um kreative Denkprozesse überhaupt zu ermöglichen. Oder Beziehungen sind nichts, was einfach passiert. Das ist etwas, wofür ich mitverantwortlich bin, es herzustellen, damit mein Team leisten kann, was es leisten soll. Und wenn Ihnen das vielleicht nicht so ganz automatisiert von der Hand geht, dann kann es hilfreich sein, sich mit diesen Erkenntnissen und vor allem so mit den Möglichkeiten, die das konkret hat, zu beschäftigen dafür, damit Sie Ihr persönliches Potenzial als Führungskraft noch besser leben können.
Ja, vielen Dank. Und meine letzte Frage ist am Ende unseres Gesprächs, Judith, was ist denn dein Mutmacher-Plädoyer, um unseren Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen die Zuversicht zu geben, die aktuelle Krisensituation erfolgreich zu meistern?
Ich habe neulich ein Zeitungsinterview geführt und in dem fragte mich die Reporterin, die Impfungen laufen nur schleppend voran. Es gibt auch Unstimmigkeiten in Bezug darauf, wer jetzt wann geimpft werden darf. Und es gibt ja auch ungerechte Impfverteilung. Und wie können wir denn da überhaupt den Mut behalten? Und ich musste so denken, in meiner Familie gibt es sehr viele Ärzte so drumherum. Und an etwas, was am Wochenende vorher ich gehört hatte, über die Geschichte von Corona. Nämlich, dass jemand in meiner Familie gesagt hatte, wisst ihr was? Covid-19 ist die 19. Form einer Corona-Erkrankung. Es ist dem der ganzen Menschheit bis zu diesem Jahr nicht gelungen, einen wirksamen Impfstoff zu entwickeln. Und zum ersten Mal, und auch SARS ist schon eine Form gewesen, also wirklich auch eine schwere Pandemie, ist es uns zum ersten Mal gelungen, einen wirksamen Impfstoff zu entwickeln. Und zwar weltweit mehrere. Ein normaler Impfstoff braucht 5 Jahre der Entwicklung, um sicher zu sein. Alle aktuellen Covid-19-Impfstoffe sind innerhalb von weniger als einem Jahr entwickelt worden. Und ja, die Impfungen laufen langsam voran, aber, und das war zu einem Zeitpunkt, da haben wir gerade seit 2 oder 3 Wochen geimpft in Deutschland, wir haben bereits die ersten 1 Million Impfungen vergeben. Macht das nicht ein anderes Gefühl auf das, was die Menschheit hier gerade leistet, im Zusammenhang mit einer der größten Herausforderungen der letzten Jahrzehnte? Und ich finde, diese Perspektive macht eine Menge Mut. Und wenn es uns gelingt, quasi eine Perspektive einzunehmen in Bezug auf Covid-19, die uns ermöglicht zu sehen, was hier alles schon passiert, was hier Politik leistet und nicht, was die Fehler von Politik sind, was auch die Ärzte da draußen leisten und nicht, was vielleicht langsam voranschleppt, dann finde ich das ein ziemlich großes Plädoyer dafür, Mut zu haben und Vertrauen auf eine bald wieder bessere Zukunft.
Absolut. Und das war wirklich ein ganz, ganz schönes Mutmacher-Plädoyer am Ende unseres Gesprächs. Judith, vielen Dank für dieses sehr inspirierende und auch positive Gespräch mit dir. Ich wünsche dir neben ganz viel Glück in den jetzigen Zeiten natürlich vor allen Dingen Gesundheit und auch zukünftig ganz viele tolle Begegnungen mit Menschen, die du dabei unterstützen darfst, die beste Version von sich selbst zu werden.
Herzlichen Dank, Joachim, und herzlichen Dank an alle Hörer fürs Zuhören. Das war eine tolle Zeit.
Unglaublich, oder? Das war positive Psychologie zum Anfassen. Verständlich und auch sehr leidenschaftlich erklärt von Judith Mangelsdorf. Spätestens nach diesem Gespräch mit Judith dürfte klar sein, dass wir bei einer guten, auf den Menschen ausgerichteten Führung nicht an dieser Wissenschaft der positiven Psychologie vorbeikommen. Wie am Ende einer jeden Podcast-Folge möchte ich auch diesmal die Highlights mit euch teilen und euch wie gewohnt gerne noch ein paar hilfreiche Impulse und Fragen mit auf den Weg geben. Erstens. Die positive Psychologie ist die wissenschaftliche Erforschung dessen, was das Leben lebenswerter macht und unterstützt die Menschen dabei, ein besseres Leben zu führen. Die kleinste Form von echter Beziehungsarbeit ist echtes Interesse. Man kann die positive Psychologie laut Christopher Peterson auf einen Satz reduzieren. Andere Menschen sind wichtig. Das heißt, ich habe ein echtes Interesse an dem Menschen. Die Deutsche Gesellschaft für positive Psychologie bildet die Brücke zwischen Forschung und Wissenschaft und der Anwendung in der Praxis. Die Arbeit widmet sich der Vermittlung und Erforschung der positiven Psychologie. Sie ist ein fach- und länderübergreifendes Institut, das mehrfach ausgezeichnete Lehre mit aktueller Forschung verbindet. Besonderer Schwerpunkt liegt auf der Verbindung neuer Forschungsergebnisse und deren praktischer Umsetzung. Was macht für euch ein erfülltes Leben aus? Durch was zeigt ihr Interesse an anderen Menschen? In welchen Situationen blüht ihr auf und durch was unterstützt ihr andere dabei aufzublühen? Zweitens. Gute Führung ist Führung, die den Mitarbeiter und die Mitarbeiterin in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stellt. Es geht darum, Menschen zu befähigen und sie dabei zu unterstützen, damit sie ihr volles Potenzial entfalten können. Wenn die Unternehmen einen Arbeitsplatz schaffen, der zu den Stärken der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zu deren Bedürfnissen und Potenzialen passen, dann wirkt sich das auch positiv für die Unternehmen aus. Das Akronym PERMA steht für P, positive Emotionen, E, Engagement, R, Relationship, M, Meaning und A, Accomplishment. Und dieses Konstrukt unterstützt den Menschen dabei, in den Zustand des sogenannten Flourishings, also der Potenzialentfaltung, zu kommen. Der Perma-Lead-Ansatz besagt, dass die primäre Aufgabe einer Führungskraft darin besteht,
jede dieser 5 Permakomponenten im Umgang mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu fördern und zu helfen, diese herzustellen, indem man proaktiv diese Elemente in der Führung berücksichtigt. Bereits einfache Interventionen erzeugen positive Gefühle, identifizieren Stärken und vermitteln Sinn. Wie entdeckt ihr die Potenziale eurer Mitarbeiter? Kennt ihr eure eigenen Stärken und wofür brennt ihr? Wisst ihr, für was ihr jeden Morgen aufsteht? Welche Fragen stellt ihr, um positive Emotionen zu erzeugen? Wie oft stellt ihr die Frage nach dem Wofür? Drittens. Krise bedeutet Scheideweg, eine Situation mit ungewissem Ausgang. Das heißt, wir wissen nicht, ob es besser oder schlechter werden wird. Es geht um einen Veränderungsprozess und es ist klar, dass es eine Veränderung braucht. Wachstum muss nicht immer das beste Ergebnis einer Krise sein und manchmal wünschen wir uns mehr Resilienz anstatt Wachstum. Posttraumatisches Wachstum bedeutet kein Lernprozess, sondern unsere inneren Grundüberzeugungen liegen am Boden wie nach einem Erdbeben. Und man muss sich das innere Gebäude komplett neu aufbauen. Wachstum braucht Zeit. Man kann aus einer Krise gestärkt hervorgehen und auch an ihr wachsen, wenn man die 3 folgenden Bausteine zur Verfügung hat, um sein inneres Gebäude neu aufzubauen. Momente von Positivität, soziale und erfüllte Beziehungen und Sinn. Was macht eine Krise mit euch? Welche Veränderungen bedeutet die Krise für euch? Wenn ihr die Wahl hättet zwischen Resilienz und Wachstum, was würdet ihr wählen? Wollt ihr nach Corona das Leben weiterführen, was ihr vor Corona hattet? Wie schafft ihr es im Rahmen von Remote Leadership Beziehungen zu intensivieren und wie lasst ihr positive Emotionen entstehen? Abonniert den Podcast und folgt What I Do Inspires You auf LinkedIn und Instagram. Dort teile ich regelmäßig interessante News zum Thema Leadership und ihr bekommt auch immer wieder eine Rückmeldung auf eure Fragen rund um das Thema Führung und auch zum Podcast. Teilt den Podcast in eurem Netzwerk und werdet Teil einer inspirierenden Leadership-Community.